Es freut mich, dass wir heute bereits zum Endspurt kommen. Nämlich zum Endspurt von der Baustelle Gottes, dieser Predigtserie zum Thema Haggai. Wir lesen heute den Predigttext aus 2. Haggai 10 bis 19. 2. Haggai 10 bis und mit 19. Und diejenigen, die eine Bibel dabei haben, schlagt doch das auf und lest mit. Da heißt es, am 24. Tage des 9. Monats im 2. Jahr des Darius geschah des Herrn Wort zu dem Propheten Haggai. So spricht der Herr Zebaoth. Frage die Priester nach dem Gesetz und sprich, wenn jemand heiliges Fleisch trüge im Zipfel seines Kleides und berührte danach mit seinem Zipfel Brot, gekochtes, Wein, Öl oder was es für Speise wäre, würde es auch heilig. Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Haggai sprach, wenn aber jemand durch die Berührung eines Toten unrein wäre und eines davon anrührte, würde es auch unrein. Die Priester antworteten und sprachen, ja, es würde unrein werden. Da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist es mit diesem Volk und mit diesen Leuten vor mir, spricht der Herr, und auch mit allem Werk ihrer Hände, und was sie dort opfern, ist unrein. Und jetzt achtet doch darauf, wie es euch gehen wird von diesem Tage an und fernhin. Wie ging es euch denn, bevor ein Stein auf den anderen gelegt war am Tempel des Herrn? Wenn einer zum Kornhaufen kam, der 20 Maß haben sollte, so waren es kaum 10 da. Kam er zur Kelter und meinte, 50 Eimer zu schöpfen, so waren kaum 20 da. Ich plagte euch mit Dürre, Getreidebrand und Hagel in all eurer Arbeit. Dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Nun aber achtet doch darauf, wie es euch ergehen wird von diesem Tage an und fernerhin. Vom 24. Tage des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, da der Tempel des Herrn gegründet ist. Achtet darauf, ob noch der Same in der Scheune dahinschwindet und ob Weinstock, Feigenbaum, Granatbaum und Ölbaum noch nicht tragen. Von diesem Tage an will ich Segen geben. Wir haben heute einen etwas längeren Textabschnitt, den wir gelesen haben. Und diese Rede von Haggai, sie geschieht an einem ganz besonderen Tag. Wir lesen davon zu Beginn, am 24. Tage des 9. Monats im 2. Jahr des Darius. Das war umgerechnet der 18. Dezember 520 vor Christus. Wer weiß noch, wann wurde der Tempelbeginn begonnen oder der Tempelbau begonnen? Wie viele Monate davor, vor dieser Zeit? Zwei? Ja, nicht ganz. Also ja, ich muss ja eins sagen. Der Bau war 2 Monate davor, das ist richtig. Aber die Rede von Haggai, die geschah 4 Monate davor. Genau. Innerhalb von 4 Monaten geschah dieser Prozess. Innerhalb von kürzester Zeit haben sie diesen Tempel gebaut. Wahnsinn. Und heute, an diesem Tag, da heißt es im Vers 18, wurde der Tempel gegründet. Und all das, was wir jetzt hören in der heutigen Predigt und auch in der nächsten noch, das ist genau an diesem Tag von Haggai geredet worden. Vermutlich waren es Reden zu der Einweihung von diesem Gebäude, von dem Tempel. Und wir sehen auch heute, wie es so üblich ist für Einweihungen. Man blickt zurück auf das, was geschehen ist und rekapituliert das nochmals. Und so tut es auch Haggai in diesem Text, den wir uns heute vorgenommen haben. Wir möchten in zwei Schritten diesen Text anschauen, und zwar zunächst die Verse 11 bis 14 und dann die Verse 15 bis 19. Wir lesen also da Vers 11. Da spricht der Herr zu Haggai: Frage die Priester nach dem Gesetz. Haggai soll die Priester befragen. Das heißt also die geistliche Leitung des Volkes damals. Er soll sie aber befragen, nicht nach ihrer Meinung, ja, was meint ihr dazu, sondern nach dem Gesetz. Das heißt, er soll sie danach fragen, nach dem Wort Gottes, das er ihnen gegeben hat. Halten wir hier kurz inne. Wenn immer eine Leitung entscheiden muss, was richtig, was der Lehre gemäß ist, dann kommt immer die Frage nach dem Gesetz, nach dem, was Gott uns gegeben hat. Das Wort Gottes ist entscheidend für was richtig und was falsch ist. Darauf sollten wir unsere Entscheidungen gründen, unsere Lehre, aber auch unser ganzes Leben persönlich. Kommen wir zu diesen zwei spannenden Fragen, die Haggai hier diesen Priestern stellt. Wir können uns das so vorstellen, da sind die Priester und Haggai kommt zu ihnen bei dieser Einweihung und da ist das ganze Volk auch da und hört mit, was er sich da fragt. Und er fragt sie, Vers 11, wenn jemand heiliges Fleisch trüge im Zipfel seines Kleides und berührte danach Brot, gekochtes Wein, Öl oder was für Speise es wäre, würde es dann auch heilig werden? Aufgrund dieser Berührung mit dem Heiligen. Sie sagen nein. Und dann kommt eine zweite Frage. Wenn aber jemand durch die Berührung eines Toten unrein wäre und eines davon anrühre, würde es dann auch unrein? Und die Priester antworten ja. Was soll uns das lehren? Es ist ein Prinzip, das Gott hier darlegt. Reinheit kann nicht übertragen werden. Unreinheit kann übertragen werden. Ich möchte dieses Prinzip vielleicht Entschuldigung, mit einem alltäglicheren Beispiel eben der Krankheit erklären. Wir sind ja in dieser Jahreszeit, wo man hustet, wie ich heute vielleicht, und einige die Grippe haben. Nun ist es so, wenn ich jemanden besuche, und ihm die Hand schüttle und so weiter, dann kann es gut sein, dass ich mich anstecke. Krankheit ist übertragbar, ist ansteckend. Leider ist es so, dass Gesundheit nicht ansteckend ist. Also ich kann nicht zu einem Kranken gehen und sagen, ja, ich stecke dich jetzt mit Gesundheit an. Das geht nicht. Wäre ja schön. Und so ist es auch mit der Reinheit. Reinheit muss rein gewaschen werden. Das kann nicht einfach übertragen werden. Verschmutzung, Unreinheit kann übertragen werden. Im Sinne von schmutzigen Gedanken, im Sinne von bösen Taten, wo wir mit hineingezogen werden. Da werden wir schmutzig, unrein. Nun, Haggai selbst legt dieses Wort auch aus, in Vers 14. Er sagt, genauso wie es in dieser Reinheit und Unreinheit ist, so ist es auch mit diesem Volk und mit diesen Leuten vor mir. Er hatte ja das Volk vor sich. Und auch mit allem Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, er zeigt dabei auf den Altar, alles, was sie dort opferten, war unrein. Warum? Obwohl das Volk seine Opfer Gott darbrachte, war dieses Opfer Gott nicht wohlgefällig. weil er sich gleichzeitig weigerte damals, den Tempel wieder aufzubauen. Wir kennen das von Haggai 1, 2 und folgende Verse. Das Volk war Gott ungehorsam. Und nach dem alten Prophetenwort in 1. Samuel 15, Vers 23, welches Sie vermutlich kannten, ist ungehorsam genauso Sünde wie zum Beispiel Zauberei, Abgötterei und Götzendienst. Ihre Sünde also, der Ungehorsam Gott gegenüber, verunreinigte ihre Gaben und machte diese unwirksam. Und ihre guten Werke und ihre Opfergaben konnten darum auch keine Reinheit bewirken. Mit anderen Worten, Verunreinigung durch Sünde ist übertragbar auf unser ganzes Leben. Es macht uns unrein. Das heißt für uns, dass selbst, wenn es vielleicht von außen her gut aussieht, das sah ja super aus, sie haben geopfert und das brannte da wunderbar, und man sah, wenn man das betrachtete, doch, die meinen es ernst. Die geben sich Mühe und so weiter. Und doch hatte Gott kein Gefallen daran. Also wenn es von außen gut scheint, heißt es noch lange nicht, was innen auch gut ist. Da können wir noch so lange in die Gemeinde gehen, treu dabei sein, vielleicht etwas spenden, vielleicht mitarbeiten in der Gemeinde. Von außen, top, habe ich nichts einzuwenden. Toll, wenn ihr das macht. Aber innen sieht es anders aus. Im Herzen. Gott schaut auf das Herz. Er sagt zu David, zu Samuel, der damals vor dem König David steht: Schau, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht in das Innerste, in das Herz hinein. Gott kennt ihr Herz und damit ihre innere Haltung, ihre Meinung, ihre Gesinnung. Und die Frage an Sie heute: Ist Ihr Herz auch so verschmutzt mit Ungehorsam Gott gegenüber, wie damals bei dem Volk Israel? Was Ihnen vielleicht nun bewusst wird, dass Sie Sünde in Ihrem Leben haben, dann freut es mich, dass ich Ihnen eine frohe Botschaft heute verkünden kann. Es ist das Beste vom Besten. Nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam auf diese Welt, um sie zu reinigen, um sie zu befreien von dieser Sünde. Er hat am Kreuz sich hingegeben als lebendiges Opfer für Sie und mich, für unsere Sünden. Und er ist gestorben am Kreuz, diesen ewigen Tod, den eigentlich wir verdient hätten. Doch am dritten Tag ist er wieder auferstanden. Und das zeigt uns, Jesus lebt. Er hat diesen Tod überwunden. Und er schenkt Ihnen heute das Angebot der Vergebung von genau diesen Sünden, dass Sie neues Leben erhalten können. Was für eine frohe Botschaft. Bekennen Sie doch Gott Ihre Sünden. Glauben Sie an Jesus Christus. Bitten Sie um Vergebung. Und laden Sie Jesus Christus ein als Herr über Ihr Leben. So sind Sie nun frei von Sünde und gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus. Damit gehören Sie zur Gemeinde, zum Volk Gottes. Gerechtfertigt. Rechtfertigung. Das heißt, Sie sind gerechtfertigt. Heute und jetzt und für immer. Ein für alle Mal. Und es ist einzig und allein das Werk von Gott. Durch Jesus Christus. Er kann uns rechtfertigen vor Gott. Und wir sind vollkommen rein vor Gott in diesem Leben und darüber hinaus. Und das ist gleich für jeden einzelnen Christen. Jeder, der das getan hat, ist gerechtfertigt durch Jesus. Nun können wir uns die Frage stellen, wie ist das denn aber, wenn ich jetzt gerechtfertigt bin, ich bin bekehrt und wiedergeboren, machen wir dann keine Sünde mehr? Ja, wäre schön. Leider ist es nicht so. Leider machen auch wir als Christen immer wieder Fehler in unserem Leben. Es verhält sich, ich möchte ein Beispiel bringen, vielleicht wie mit einer Parkbuße. Vielleicht haben Sie schon mal eine bekommen oder eine andere Buße, ich weiß nicht. Aber dann bezahlen Sie diese. Und dann ist es bezahlt. Rein rechtlich gesehen sind Sie frei, ist das wieder beglichen. Und so ist es auch bei Gott. Die Sünde, die Schuld wurde bezahlt. Doch, weil ich meine Parkbuße bezahlt habe, heißt es noch lange nicht, dass ich meine Gesinnung auch geändert hätte. Oder wenn Sie zu schnell fahren, ja, vielleicht fahren Sie dann wieder zu schnell und es erwischt Sie vielleicht dieses Mal noch nicht. Also nur weil wir die Schuld beglichen haben, heißt es noch lange nicht, dass ich meine Gesinnung geändert habe. Und da möchte ich heute ansetzen und weitergehen. Als Christen sind wir rein, sind wir gerechtfertigt vor Gott. Aber es stellt sich immer wieder für uns die Frage, habe ich auch meine Gesinnung geändert? Leider geht das auch nicht so schnell, wie man uns das manchmal wünschen. Ich habe immer noch meinen Leib, meine Gedanken, die sind noch da. Und die beeinflussen mich bis zu meinem Tod. Der Apostel Paulus sagt uns etwas dazu. In Galater 5, 16. Kommen wir da zurück? Ja, noch eins. Ja, das ist zu weit. Danke, genau. Apostel Paulus sagt uns diesbezüglich in Galater 5, Vers 16 bis und mit 21. Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Dieses Fleisch, das sind eben unsere Gedanken, unser Leib gemeint, den wir haben. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Sie sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr eigentlich wollt. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind. Und jetzt zählt Paulus solche Dinge auf, die uns in unserem Leben beeinflussen können. Unzucht, er meint dabei sexuelle Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft gegeneinander, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage es noch einmal voraus. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Ziemlich klar, was Apostel Paulus hier sagt, finde ich. Es ist sehr deutlich. Nun, wie sollen wir aber damit umgehen, wenn das Fleisch uns begehrt? Der Leib und der Gedanken kommen und uns zu falschen Dingen verleiten. Das schaffen wir nur durch den Geist, durch den Heiligen Geist, der Gott uns geschenkt hat, dass wir seine Kinder wurden. Dieser Geist hat die Kraft, uns dabei zu helfen, das zu überwinden. Dabei gilt es, diesen Begierden nicht nachzugeben. Jakobus 1, Vers 14 bis 15 lehrt uns das. Jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Geben wir ihnen nach, entsteht Sünde. Wir können es nicht verhindern, dass Sünde uns trifft, dass wir gereizt werden und verleitet werden zur Sünde. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wie begegne ich dieser Sünde, die da auf mich zukommt? Es geht darum, diese Begierden, diese Gedanken, diese Lust zu verhindern, nicht nachzugeben und so schnell wie möglich ein Nein zu finden. Und dabei eben will uns der Geist Gottes helfen. Wir befinden uns ja auf der Baustelle des Lebens heute. Und da gibt es verschiedene Einrichtungen und eine haben wir noch nicht angeschaut. Dieses hier. Ich habe mir sagen lassen, auf Hochdeutsch heißt das ein Leitkegel. In der Schweiz sagt man vielleicht Pylone oder es gibt ganz viele verschiedene Ausdrücke für das. Es ist ein Leitkegel. Ich finde das ein toller Ausdruck. Wir brauchen in unserem Leben auch solche Leitkegel oder vielleicht Leitplanken, die unserem Denken helfen, den Weg zu finden. Zum Beispiel, wenn der Gedanke kommt, ich könnte heute diese Person Leid zuwerfen, indem ich zum Beispiel die Buchhaltung ändere, etwas trickse und dann ihr die Schuld in die Schuhe schiebe. Dass wir dann sagen, nein, ich möchte dieser Person nicht so begegnen. Dass wir eine Schranke setzen und sagen, nein, so gehe ich nicht mit anderen Menschen um. Oder wenn der Gedanke kommt, ja, diese Frau wäre vielleicht auch noch interessant. Bam. Nein. Das sind auch Warnungen für die Gedanken. Nein, wir wollen das nicht auf uns zukommen lassen. Es soll weichen von uns. Mir hilft es auch, wenn Gedanken kommen, Lüste aufkommen in meinem Leben, zu Jesus zu gehen und sagen, Herr, schau, es kommt wieder, ich möchte es dir hingeben. Was für ein blöder Gedanke. Nimm du ihn weg von mir. Das Gebet suchen und Jesus das hinlegen. Und dann gibt es manchmal auch Zeiten, wo es uns vielleicht nicht gelingt, immer wieder Nein zu sagen. Wo es uns trifft und wir verleitet werden. Dann ist es wie im Haushalt. Bei uns zu Hause, dieser blöde Staub, der kommt immer wieder. Da muss man wieder reinen Tisch machen, wieder aufräumen, wieder putzen. Das ist mühsam. Braucht viel Anstrengung. Aber wir als Christen sind ständig herausgefordert, aufzuräumen. Unsere Baustelle reinzuhalten, sauber zu halten. Und das ist ein lebenslänglicher Lernprozess. Ich möchte, und jetzt kommen wir zu dieser Folie, wo beides drin ist, ja, man sieht, genau. Ich möchte euch zeigen, dass es auch Heiligung braucht in unserem Leben. Heiligung ist nicht dasselbe wie Rechtfertigung. Es sind zwei verschiedene Dinge. Wir sind gerechtfertigt. Wir sind rein. Wir sind schuldlos. Und dennoch benötigen wir hier auf dieser Welt, solange wir hier sind, einen Prozess der Umgestaltung in das Bild Jesu. Das ist ein inwendiges Lernen, das sich ständig fortsetzt durch unser Leben. Gott möchte uns dabei helfen durch seinen Geist. Und das ist vielleicht eine etwas traurige Nachricht, aber wir werden es nie schaffen, hier auf dieser Welt da vollkommen zu sein. Das kommt dann, wenn Jesus wiederkommt und uns einen neuen Leib schenkt und uns mit zu sich nimmt. Und das ist, Entschuldigung, je nach Christ sehr unterschiedlich, wo wir da stehen in unserem Leben. Es ist nicht bei jedem dasselbe dran, wo er lernen muss, in dieses Bild umgestaltet zu werden. Kommen wir zurück zu der Geschichte, die wir heute gehört haben. Die Israeliten Sie waren unterwegs, sie waren das Volk Gottes. Doch sie hatten auch Fehler. Fehler haben sich eingeschlichen in ihrem Verhalten. Sie haben gemerkt, Entschuldigung, einen Schluck Wasser. Danke. Ja, die Krankheit, sie nagt. Danke. Sie haben gemerkt, dass sie auch Fehler in ihrem Leben haben. Dass ihr Herz unrein war, weil sie Gott gegenüber nicht gehorsam waren, nur das eigene gesucht haben, ihre eigenen Häuser gebaut haben. Gott hat ihnen Türe geschenkt. Doch sie haben nicht gemerkt, dass das mit ihrem eigenen Leben zu tun hat und Gott sie auf den rechten Weg führen möchte. So hat er ihnen noch Haggai geschickt, der ihnen das wortwörtlich noch erklärt hat. Und dann tatsächlich, sie sind umgekehrt. Kurz Zusammenfassung von diesem ersten Teil. Willst du Gott ein wohlgefälliges Opfer durch dein Leben darbringen? Dann diene ihm mit reinem Herzen. Dies ist für uns als einzelne Person unmöglich. Doch durch den Geist Gottes in uns kann Veränderung in meinem Leben geschehen. Kommen wir nun zu einem zweiten Teil. Und bevor wir den lesen, steht doch alle mal auf. So, ja, strecken, genau. So. Gut, so, ich hoffe, ihr seid wieder wach. Danke, dürft ihr. Also keine Angst, einige haben schon auf die Uhr geschaut. Der zweite Teil wird nicht so lange wie der erste. Also wir lesen die Verse 15 bis 17 noch einmal zusammen und wir schauen dabei darauf, es gibt hier ein Vorher- und ein Nachher-Teil. Es ist ähnlich wie beim Coiffeur, da gibt es auch ein Bild Vorher und ein Bild Nachher. Oder einige kennen das vielleicht von irgendwelchen Abnehmkuren, wo sich die Leute dann hinstellen und sagen, so sah ich vorher aus und nachher, genau. Etwas Ähnliches macht Haggai hier selbst. Wir lesen das vorher jetzt mal, Vers 15. Da heißt es, und achtet doch darauf, wie es euch geht, gehen wird von diesem Tage an und fernhin. Und jetzt die Frage, wie ging es euch denn, bevor ein Stein auf den anderen gelegt war im Tempel des Herrn? Wie ging es euch davor? Es ging wie folgt, wenn einer zum Kornhaufen kam, der 20 Maß haben sollte, so waren kaum 10 da. Kam er zur Kelter und meinte, 50 Eimer zu schöpfen, so waren kaum 20 da. Und der Herr sagt, ich plagte euch mit Dürre, mit Getreidebrand, mit Hagel in all eurer Arbeit. Dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Also bevor sie am Bau weiterarbeiteten, ergab die Kornernte etwa 50% des Ertrags, den sie eigentlich erwartet hatten. Ebenso beim Wein, da war es sogar noch schlimmer. Und dann hat Gott selbst eingegriffen. Er hat diese Ernten so niedrig gemacht. Nicht, weil er sie kaputt oder fertig machen wollte, nein, sondern aus Liebe zu ihnen. Das mag sich vielleicht auf den ersten Blick etwas komisch anhören, doch Gott beabsichtigt mit seinen Eingriffen, mit seinen Plagen Gutes. Denn, und das lesen wir im Vers 17, er hat das geschickt, um sie zur Umkehr zu bewegen. Das Ergebnis war aber nüchtern und darum schickt er noch Haggai, auch aus Liebe, weil es ihm nicht egal war, wie sie lebten, sondern er gab ihnen noch eine weitere Chance, umzukehren. Und wie wir gesehen haben, mit Erfolg. Das war der Zustand vorher. Jetzt kommen wir zum Nachher. Vers 18 und 19. Da heißt es: Nun aber achtet doch darauf, wie es euch ergehen wird von diesem Tag an und ferner hin. Vers 19. Achtet darauf, ob noch der Same in der Scheune dahinschwindet und ob der Weinstock, der Feigenbaum, der Grabbaum und der Ölbaum noch nicht tragen. Von diesem Tag an will ich Segen geben. Wir sehen, Gott sagt, schaut jetzt, wie es jetzt abläuft. Geht doch auf die Felder und schaut, wie die Ernte kommt. Schaut in eure Vorratskammern, ob sie auch immer noch so halb leer sind. Gott sagt, ich will das segnen. Und sie werden erfahren, dass es mehr wird als vorher. Gott will von diesem Tag an Segen geben. Segen Gottes heißt, Gott wendet sich uns zu in unverdienter Liebe und schenkt ganz konkrete Dinge in mein Leben hinein, die so vielleicht nicht geschehen würden, wenn wir nicht gesegnet wären. Segen ist also nicht einfach irgendeine diffuse Sache, ja, ich wünsche dir mal den Segen, sondern Segen ist etwas ganz Konkretes, hat Auswirkungen in dein Leben hinein. Hier haben wir gesehen, hier ist der Segen Gottes, der Regen, die Ernte, die daraus folgt, Wein, Feigen und Granatäpfel und Öl. Der Segen Gottes zeigt sich in meinem Leben zunächst darin, dass ich immer mehr umgestaltet werde in das Bild von Jesus. Wir haben das schon gehört, die Heiligung. Gott hilft uns dazu. Das ist Auswirkung von seinem Segen. Das heißt auch, dass die Wesenszüge von Jesus Christus mein Leben prägen. Zum Beispiel, dass seine Liebe, seine Freundlichkeit, seine Güte, seine Sanftmut, seine Barmherzigkeit sichtbar werden durch den Umgang, den ich mit anderen Menschen habe. Ich hoffe, und Sie sollten es auch merken, dass bei dir da eine Veränderung stattfindet. Ja, durch Jesus geschieht Veränderung in meinem Leben. Weiter zeigt sich der Segen Gottes darin, dass Gott mir Gelingen schenkt. Sei dies zum Beispiel in der Schule, dass Dinge gelingen. Im Studium oder im Arbeitsplatz, bei deinen Projekten, dass sie gelingen dürfen. Oder auch im Haushalt, bei der Erziehung der Kinder, dass sie ein Leben mit Jesus führen können, dass wir sie zu ihm hinführen. Wir lesen nämlich in Psalm 1, Vers 3, dass demjenigen, dem Gott, der Gott gehorsam ist und dass, der das tut, im Segen Gottes lebt, dem wird Gelingen geschenkt. Und was er macht, das gerät wohl, heißt es dort. Gott selbst legt dieses Versprechen in dein Leben hinein, in deinen Alltag und sagt, ich will dich segnen, wenn du in meiner Liebe wandelst, meine Gebote tust, mir gehorchst. Jesus selbst sagt das, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere auch zufallen. Ist das nicht ein Versprechen für uns, die wir als Christen leben? Die Bibel sagt aber auch, dass wir uns um die alltäglichen Dinge trotzdem kümmern müssen. Wir können das nicht einfach auf der Seite lassen und irgendwo chillig in einem Ecken sitzen und sagen, ja, ich liebe Gott und so weiter und dann kommt alles auf mich zu. Nein, so ist das nicht gemeint. Gemeint ist es damit, dass es eine letzte Priorität in unserem Leben gibt, der über allen Dingen steht. Nämlich, dass Jesus, dass Gott geehrt und geheiligt wird. Es geht darum, Gott an erster Stelle zu setzen. Und ich möchte da nicht die erste Predigt, die wir in dieser Serie gehört haben, wiederholen. Aber ich möchte auf sie hinweisen. Wenn du sie noch nicht gehört hast oder nicht mehr weißt, worum es ging, dann hör sie doch nach. Dort erklärt Pfarrer Matthias Kadolf, wie wir Jesus als erste Priorität setzen können in unserem Leben. aber auch in unserer Arbeit in der Gemeinde möchte Gott Segen schenken. Dort, wo Mitarbeiter Gott hingegeben dienen, dort will er Segen und Frucht schenken. Sei das im SIO mit den Teenagern, in der KIVO, die schon bald beginnt, wo wir Kinder begleiten dürfen, von Jesus erzählen dürfen. Oder, wir haben es auch gehört, beim Frauenfrühstück, wo Männer dieses Mal dabei sein dürfen. Gott möchte Segen schenken, wenn wir uns ihm hingeben. Ich komme zum Schluss und möchte noch einmal darauf hinweisen, wo beginnt der Segen Gottes? Nicht bei dem, was ich tue, sondern hier in meinem Herzen. Beim Gehorsam Gott gegenüber und an meiner Hingabe. So sehen wir das auch in unserem heutigen Bibeltext. Das Volk Israel ist umgekehrt. Sie haben bekannt, wir haben einen Fehler gemacht. Und sie haben das korrigiert, indem sie den Tempel weitergebaut haben. Und Gott hat diese Haltung gesegnet. Sie haben nicht mehr halbherzig Gott gedient, sondern mit vollem und reinem Herzen. Dort, wo wir unser Leben immer wieder neu Gott weihen, indem wir sagen, führe du mich, Herr, ich bin bereit, mich von dir führen zu lassen, mich dir hinzugeben, dort hat Gott seinen Segen verheißen. Ich komme zum Schluss, 3 Punkte. Lebe in dem Wunsch, geistlich zu wachsen. Und lerne, zu der Sünde Nein zu sagen. Stopp, Gedanken zu stoppen, die dich verführen. Zweitens, wenn du das nicht geschafft hast, Gott liebt dich trotzdem und du bist gerecht vor Gott. Vergiss das nicht. Und dann bringe diese Sünden in Ordnung und bitte Gott, dass er dich stärkt, dass du nicht wieder in dieselbe Falle tappst. Und 3. Punkt, und dabei komme ich wieder zum Baustellenhelm, den ich schon mal anhatte. Gib Gott dein Denken, dein Fühlen und Handeln jeden Morgen wieder neu ihm hin. Es ist bei der Baustelle auch so. Wir legen den Helm nicht erst dann an, wenn uns der Ziegelstein schon auf den Kopf gefallen ist. Wir versuchen uns zu schützen und ziehen diesen Helm an und sagen, ja, ich will mich schützen. Ich kann es nicht verhindern, dass ein Stein kommt. Wir können es nicht verhindern, dass Sünde oder Versuchungen in unser Leben eintreten. Aber wir können uns entscheiden, wie wir damit umgehen wollen. Mir ist bei der Vorbereitung ein kleines Sprüchli in den Sinn gekommen, das ich euch gerne mitgeben möchte. Geh auf Gottes Wegen und er gibt dir seinen Segen. Geh auf Gottes Wegen und er gibt dir seinen Segen. Können wir das schon auswendig? Geh auf Gottes Wegen und er gibt dir seinen Segen. Ja, das ist doch gut, super. Nehmen wir doch das mit in unsere neue Woche. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns vom ewigen Tod errettet hast. Durch deinen Tod am Kreuz sind wir erlöst von der Sünde. Danke, Herr, dass du uns auch deinen Heiligen Geist gegeben hast, durch den wir immer mehr verändert und tierähnlicher werden dürfen. Und Herr, du kennst uns, du weißt um unsere Stärken und um unsere Schwächen. Herr, vergib uns dort, wo wir von deinen Wegen abgewichen sind und deinem Segen im Wege stehen. Hilf uns wieder auf die rechte Spur zu kommen. Und dort, wo wir immer wieder straucheln, schenk uns Geduld und Beharrlichkeit, damit wir nicht aufgeben, sondern dranbleiben, unterwegs mit dir, Herr. Amen.